Guten Morgen. Etwas von Déjà-vu und trotzdem viel Frisches, was ich von Gott erwarte, weil sein Wort lebendig ist, auch beim zweiten und dritten Lesen. Ich möchte mit euch zu Anfang beten. Jesus, du hast Worte des ewigen Lebens, deswegen kommen wir und hören auf dich und hilf, dass wir es verstehen und tun können. Durch deine Gnade und in deiner Kraft. Amen. Wir befinden uns in der Predigtreihe, die heißt Mission Possible, die uns mit nochmal hineinnehmen will und bewusst machen will, dass wir Teil von Gottes Mission sind in dieser Welt. Dass Gott ein Anliegen hat, das nicht auf dem Pausenknopf steht, sondern das weitergeht jeden Tag. Er möchte Menschen in dieser Welt in seine Familie zurückholen und er möchte uns, die wir ihn schon kennen, daran teilhaben lassen. Heute haben wir einen dritten Teil in dieser Reihe, in dem es darum geht, Menschen auf Augenhöhe zu begegnen. Jetzt könnte man meinen, das ist irgendwie eine bittere Ironie, dass das an einem Tag vor dem teilweise Lockdown kommt und vielleicht nicht ganz das perfekte Timing. Deswegen habe ich mir überlegt, was hat es jetzt mit diesem Monat oder wie auch immer, der Zeit, die vor uns liegt, an Besonderem auf sich? Und ich glaube, dass es manche Lektionen in unserem Leben gibt, manche Dinge, die Gott uns beibringt, die nur in besonderen Umständen gelernt werden können. Die können wir uns nicht anlesen, die können wir uns nicht abgucken, die müssen wir in besonderen Umständen selbst erfahren. Und wenn wir jetzt wieder eingeschränkte Kontakte haben, da hat es mich erinnert an die Zeit, die Jesus am Anfang seines Dienstes in der Wüste verbracht hat, ganz ohne Kontakte. Und da hat er auch was von seiner Mission, von dem, wer er ist, wie Gott sein Vater ihn sieht als Sohn, was es heißt, Bösem zu widerstehen. Das waren Dinge, die nur an diesem Ort, in dieser Zeit, unter diesen Umständen gelernt werden konnten und gelebt werden konnten. Und deswegen möchte ich euch einladen, wenn wir jetzt auf das gucken, was Gott als Zeit vor uns stellt, das als eine Zeit zu sehen, in der wir diese Begegnungen leben können. Aber, und deswegen werde ich den Fokus von der Predigt heute so ein bisschen scharf stellen, wir schauen auf eine Person. Ich bin da oft auch ganz schnell dabei, Gottes Lektionen zu überspringen und immer schon aufs Ganze, aufs Volle, auf die Massen, die Mengen zu gehen. Aber ich glaube, Gott möchte uns zurückrufen, das, was wir heute hören, an einer Person zu üben. Und Jesus selber war sich nicht zu schade, immer wieder sich Zeit für eine Person zu nehmen, weil dieser eine Mensch Gott wertvoll ist. Ich möchte euch jetzt einladen, mit mir reinzugehen in einen Text aus Lukas 19. Ich werde den etwas gerafft lesen von einer Wegetappe, die uns deutlich macht, dass Jesus weiß und selber erlebt hat, was es heißt, in eine bedrohliche, angsteinflößende, unangenehme, wie auch immer Zeit hineinzugehen. Und zwar gehen wir mit ihm mit auf seinem Weg nach Jerusalem zum letzten Mal und sehen trotzdem, dass ihm diese Sorgen, die er im Kopf hat oder diese Fragen oder was auch immer, trotzdem nicht den Blick verstellen dafür, einen einzelnen Menschen zu sehen, den er an diesem Ort und zu dieser Zeit begegnen will. Ich lese aus Lukas 19. Als Jesus an dem Baum vorüberkam, schaute er hinauf und rief: Zachäus, komm schnell herunter. Ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. So schnell er konnte, stieg Zachäus vom Baum herab und er nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Die Leute waren alle empört, als sie das sahen. Wie kann er sich nur von solch einem Sünder einladen lassen, sagten sie. Da sagte Jesus zu Zachäus: Der heutige Tag hat diesem Haus Rettung gebracht, denn, fügte er hinzu, dieser Mann ist doch auch ein Sohn Abrahams. Und der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Wie ich gerade gesagt habe, Jesus befindet sich auf dem Weg nach Jerusalem. Das ist ein Zwischenstopp, aber es ist der Weg zu seiner Hinrichtung. Ihm geht wahrscheinlich viel durch den Kopf, aber er hat diese Zeit, er nimmt sich diese Zeit für eine besondere Begegnung. Und wen trifft er da? Mir geht es so, wenn ich jemanden zum ersten Mal treffe, gehen bei mir ganz schnell ganz viele Kategorieschubladen auf. Herkunft, Geschlecht, Beruf, Fähigkeiten, Status. Und danach sortiere ich den Menschen ein. Was er mir zu sagen hat oder ob ich ihm oder ihr was zu sagen habt und wie auch immer, was das alles für Auswirkungen auf unsere Begegnung hat. Wie sieht Jesus Zachäus? Wie könnt ihr ihn sehen? Als den gierigen Zöllner? Den bemitleidenswerten Kleinwüchsigen? Den möglicherweise reichen Sponsor? Was ich oft mache und was ich denke, wir alle oft machen, ist, wir stutzen uns Menschen zurecht, wenn wir ihnen begegnen. Damit wir uns nicht völlig unterlegen fühlen. Und wir lassen uns manchmal herab, damit wir uns nicht zu sehr überlegen fühlen. Manchmal tue ich das, indem ich zum Beispiel denke, der ist ein besserer Vater als ich, aber dafür kriegt er irgendwie beruflich nicht so viel auf die Reihe. Oder andersrum, der ist viel erfolgreicher als ich, aber dafür hat wohl keine Zeit für seine Familie. Ich stutze mir die Person zurecht, damit ich ihr auf Augenhöhe begegnen kann. Oder ich sehe jemanden und bemitleide denjenigen wegen irgendwas, was ich an seinem Leben traurig, schade, tragisch finde. Und so beuge ich mich herab. Aber was mache ich in beidem? Ich schaffe mir ein Abziehbild, ein Zerrbild von dieser Person, was eindimensional ist, was diesem Menschen nicht gerecht wird. Das macht Jesus nicht. Er steckt Zachäus nicht in eine Schublade, sondern er legt was von ihm frei. Er sieht was in ihm, was andere nicht sehen konnten und was Zachäus wahrscheinlich selber über sich vergessen hat. Jesus sieht ihn als auch ein Sohn Abrahams. Auch heißt, Zachäus, ich sehe dich genauso als Teil von all diesen Menschen, auch wenn die gerade ganz sehr darum bemüht sind, zu zeigen, dass es einen Unterschied zwischen euch gibt. Dass hier die Guten sind und da bist du. Ich habe eine Zeit lang, war ich Teil von einer Gefängnisbesuchsgruppe in Stammheim unter Jugendlichen. Und es war schon deutlich, dass ich saß da mit schweren Jungs zusammen, über deren Strafakte nicht gesprochen wurde. Und trotzdem war mir klar, wenn jemand auf so und so viele Jahre Gefängnis zugeht, dann muss da was vorgefallen sein. Und es war trotzdem interessant, wenn wir davon sprachen, was Schuld für uns bedeutet und wie Gott uns dann freisprechen kann, war es vielen ein Anliegen zu betonen, dass sie immerhin noch nicht so verkommen und schlecht sind wie Punkt, Punkt, Punkt. Das mache ich auch. Ich habe ganz offene, ganz viele Baustellen in meinem Leben, aber ich bin immerhin noch nicht so verkommen wie Punkt, Punkt, Punkt. Jesus sagt, er ist auch ein Sohn Abrahams. Das macht die Leute, die vor ihm stehen, fügt er zusammen zu einer Gruppe, die er anspricht. Und was hat es mit dem Sohn Abrahams auf sich? Wenn wir zurückspulen, Gott hatte Abraham das Versprechen gegeben, dass die Nachfahren, alle seine Nachfahren, sollen alle Völker auf der Erde durch sie gesegnet sein. Also nochmal, das ist der Segen, das Versprechen, das Gott Abraham macht, ist, durch deine Nachkommen sollen alle Völker auf der Erde gesegnet sein. Daran erinnert Jesus den Zachäus und die Menschen um ihn herum. Den Menschen, den ihr da gerade seht, den ihr verachtet, den ihr beneidet, den ihr ausstoßt, durch den, auch durch ihn, sollen andere gesegnet werden. Das ist das, was Gott in ihn hineingelegt hat. Was heißt das, dass Menschen durch uns gesegnet werden? Das heißt auch, dass sie in unserem Leben was von Gottes Wesen, von seiner Gerechtigkeit, von seiner Güte, von seiner Gnade, von seiner Geduld mit uns erfahren können, einen Geschmack bekommen und dadurch zu Gott hingezogen werden. Im Römerbrief gibt Paulus eine ganz nüchterne Bestandsaufnahme. Uns, die wir uns gerne einteilen in die etwas Erretteteren und die etwas Verloreneren, indem er schreibt, alle sind vom richtigen Weg abgewichen. Keinen einzigen kann Gott noch gebrauchen. Keiner handelt so, wie es gut wäre, nicht ein einziger. Denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Wir sehen auf der einen Seite das, was uns alle gleich macht. Dass ich 1,90 Meter bin und Melanie 1,78 Meter, macht mich nicht mehr zum Mount Everest Bergsteiger als sie. Dass mein Schlafzimmer im zweiten Stock ist und das von jemand anders im Erdgeschoss, heißt nicht, dass ich schon näher an der Mondlandung war als jemand anderes. Ja, die Unterschiede, die wir ziehen, sind im Vergleich zu dem, wie wir vor Gott stehen, vernachlässigbar, geradezu lächerlich. auch wenn sie uns manchmal wichtige Stützen im Leben sind, wie wir uns einsortieren. Aber in diesem Vers steht auch nicht nur so ein Weckruf und so ein kurzes Wachrütteln, sondern da steckt auch was drin, nämlich die Berufung, die jedem Menschen gilt, nämlich, dass Gottes Herrlichkeit in uns zum Ausdruck kommt. Verstehen wir das? Dass wir berufen sind, dass Gottes Herrlichkeit in unserem Leben zum Ausdruck kommt. Also eben seine Gerechtigkeit, seine Gnade, seine Wahrheit, seine Kraft und nicht unsere Kraft. Jeder von uns ist verloren ohne Gott. Aber wir als Trost, als Stütze, sehen uns manchmal gern etwas weniger verloren oder verkommen als andere. Denkt mal kurz an eine Person in eurem Leben, mit der es euch am schwersten fällt, zusammen zu sein. Wo ihr den größten Erleichterungsseufzer macht, wenn ein Treffen vielleicht ausfällt. Jemand, der euch aufregt, jemand, der euch unangenehm ist, jemand, der euch peinlich ist oder jemand, vor dem ihr Angst habt. Was auch immer. Gott hat sich Mühe gegeben, diesen Menschen zu schaffen. Wir lesen es im Psalm 139 davon, wie Gott sich wie ein Künstler Mühe gibt bei der Erschaffung des Menschen. Wir Menschen können sowas am besten mit Zeit fassen. Ja? Für das Bild habe ich mir 3 Wochen Zeit genommen, um das zu malen. Stellt euch vor, Gott hätte sich 10.000 Jahre Zeit genommen, um diesen Menschen zu schaffen, an den ihr gerade denkt. Kann ich in diesem Menschen, diesem möglichen Sohn oder Tochter Abrahams sehen, ein Mensch, der das Potenzial hat, ein Segen für andere zu sein? Als wir in Bangkok im Slum gelebt haben, da haben wir unter Menschen gelebt, vor denen andere Angst hatten oder Abscheu oder Mitleid, aber mit denen kaum jemand Zeit verbringen wollte. Mir geht es übrigens ganz genauso, wenn ich daran denke, wir hätten als Familie auch in die Neuköllner Straße ziehen können. Also es macht mich jetzt keinen Deut besser aufgrund dieser Erfahrung. Es war aber eine Hilfe für uns, die Vielfalt der Menschen zu sehen, ihre Gaben, ihre Lebensgeschichten, indem wir Alltag mit ihnen geteilt haben, Sorgen, Leid, verschiedene Dinge geteilt haben. Einen unserer Nachbarn hätte ich auf der Straße wahrscheinlich übersehen. Ein älterer Herr, freundliches Lächeln, schiefe und fehlende Zähne, zerschlissene Kleidung. Aber hinter diesem unscheinbaren Äußeren verbirgt sich viel. Dieser Mann stammt aus einer Familie von Naturheilkundlern und kennt hunderte Heilkräuter. War früher ein Auftragsmörder fürs Militär. Und eine besondere Begegnung, die ich mit ihm hatte, ich habe mit viel gutem Willen und wenig Sachverstand geschweißt, ohne Schutzbrille und saß, glaube ich, nachts um 2 noch weinend da, weil ich nicht schlafen konnte. Mir sind einfach nur die Tränen aus den Augen gelaufen, weil die so gebrannt haben, als wäre Sand drin. Und er kam zu mir mit einer selbstgebrauten Tinktur, Augentropfen. Ich weiß bis heute nicht, was drin war. Er hat mir nur gesagt, es wird jetzt gleich mehr wehtun und danach wird es besser. Und es wurde besser. Was Jesus auf Anhieb in Menschen sehen konnte, dafür muss ich mir Zeit nehmen, dass ich den ganzen Menschen sehe. Das Äußere und das Innere. Das hilft, wenn ich mit anderen Alltag teile. Es hilft auch, wenn ich nicht in allem immer genug habe, also nicht selbst genügsam bin. Wenn ich mich anderen anvertrauen kann oder anvertrauen muss. Und zwar nicht aus Faulheit. Bei Jesus war das nicht Faulheit, dass er sich hat einladen lassen, sondern er hat Menschen dadurch Würde verliehen, indem sie ihm helfen und für ihn da sein durften. Zachäus darf Gott zu sich nach Hause einladen. Okay, in meinem Leben, wie kann ich so einem Zachäus, also die Person, an die ihr vorhin gedacht habt, mit der es euch seufzend schwerfällt, vielleicht übrigens dieser Person mit euch auch, nur so nebenbei, wie können wir mit diesem Menschen umgehen? Mit der richtigen Haltung, auf Augenhöhe. Es gab Nachbarn bei uns im Viertel, mit denen fiel es mir schwer, dass ich sie auf Anhieb mochte oder sie mir sympathisch waren. Da war ein Mann, der hat seine Frau nicht nur einmal krankenhausreif geschlagen. Eine Mutter, die mehr auf Drogen fixiert war und dass sie die nächsten Drogen bekommt, als um ihre Kinder zu sorgen. Oder die Drogenhändler zwei Häuser weiter, die mit ihrem Leid Gewinn gemacht haben. Und dann, in der Zeit, wo mir der Stress zu viel wurde, Erschöpfung, mich über meine Grenzen gebracht hat, da hat mir Gott den Hass in meinem Herz und den Egoismus in meinem Herzen gezeigt und mich damit konfrontiert. Und ich habe gemerkt, dass alles, was mich von diesen Nachbarn unterscheidet, von meinem Nächsten, andere Startbedingungen im Leben waren. Mein Herz ist zu den gleichen Sünden fähig. Und mein Gebet sollte daher sein: Herr, ich bin im Herzen so wie die Menschen, auf die ich herabschaue. Ich kann mir auf nichts etwas einbilden, sondern mich nur deiner Gnade für mich und meinen Nächsten anvertrauen. Wenn ich so vor Gott stehe, dann kann ich auf Augenhöhe stehen, neben der Großverdienerin, dem Arbeitslosen, dem Akademiker, der Schulabbrecherin und denen, die in anderen Lebensbereichen sündigen als ich. Ist mein Leben ein Ort, wo ich Menschen so begegnen kann? Ist unsere Gemeinde ein Ort, wo wir Menschen so begegnen können? Denn wenn ich jemandem so begegne, dann ist das nicht eine Marketingstrategie, kein Verkaufstrick. Es ist nicht die Umfrage oder was auch immer, die Untersuchung hat ergeben, wenn man Menschen demütig begegnet, dann gibt es 25% mehr Vertragsabschlüsse. Nein, es heißt, so zu leben heißt, das Evangelium zu leben, die gute Botschaft Gottes vorzuleben. Es ist nicht nur ein Mittel zum Zweck, es ist schon der Inhalt selber. Wenn ich zeige, dass ich selber Gottes Gnade und verändernde Kraft brauche, dann lebe ich Evangelium vor. Dann sehe ich mich und meinen Nächsten als unfertig und bedürftig vor Gott. Wir beide brauchen seine Gnade und seine verändernde Kraft in unserem Leben. Es bleibt nämlich für andere, glaube ich, oft unverständlich, wenn wir sagen, dass wir an einen gnädigen und geduldigen Gott glauben und das scheinbar selber nicht mehr brauchen, weil mein Leben ja sowieso gelingt. Unsere Nachbarn haben durch dünnes Wellblech und keine Fenster gehört, was in unserer Familie abging, auch wenn wir uns nicht draußen gezeigt haben, sondern drin waren, wenn wir uns gefetzt haben. Und dadurch war dieses Schokoladenseiten zeigen, dass man mal schafft für eine gewisse Zeit lang, einfach nicht möglich. Die Frage ist, wie gehen wir dann damit um, wenn wir mit dem in unserem Leben konfrontiert sind? Eben das, was ich gesagt habe, wir sehen uns als Menschen, die genauso wie unser Nächster von Gottes Gnade abhängig sind. Gemeinde soll ein Ort sein, wo mein Leben ungeschönt gesehen werden kann, damit Gottes Gnade umso deutlicher wird. Es geht jetzt nicht darum, dass wir uns einfach selbst irgendwie runterschieben, weil das irgend so eine tolle Übung wäre, sondern weil dadurch Gottes Gnade und Schönheit umso deutlicher wird. Und das bringt uns untereinander auf Augenhöhe. Als Menschen, die schon hier sind und Menschen, die dazukommen möchten. Ich gehe mit uns jetzt noch ein paar Kilometer weiter mit Jesus mit. Auf demselben Weg, ein bisschen später, lesen wir, wie er vor Jerusalem steht und auf diese Stadt schaut. Als Jesus sich nun der Stadt näherte und sie vor sich liegen sah, weinte er über sie und sagte: Wenn du doch auch am heutigen Tage erkannt hättest, was dir Frieden bringen würde. Nun aber ist es dir verborgen, du siehst es nicht. Jesus weint über Jerusalem, eine Stadt voller Menschen, die ihn erst als König feiern und kurz darauf als Verachteten kreuzigen werden. Aber Jesus sehnt sich nach Frieden und Heil für jeden ihrer Bewohner. Und was Jesus tut, was Menschen seither an ihm stört, ist, er verbindet Gnade und Wahrheit. Den einen nimmt er die Leute an, die sie eigentlich selber gerne nicht dabei hätten. Und für die anderen spricht er Dinge aus, die sie eigentlich nicht über sich hören möchten. Und Jesus weiß, dass echter Friede nur dann kommen kann, wenn sich Menschen der Wahrheit stellen, dass sie ohne Gott verloren sind. Und Jesus weint über die Verlorenheit dieser Menschen. Und er geht in diese Stadt, um ihnen Frieden, um Vergebung anzubieten. Selbst am Kreuz gilt sein Augenmerk anderen. Er wird einer der Verlorenen. Er trägt unsere Schwäche wenn er sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Auch hier weiß Jesus, was es heißt, jemanden zu begegnen, der von Gott noch entfernt ist. Wenn wir Jesus nachfolgen wollen, wenn wir Menschen in Gottes Familie einladen wollen, wie er, dann müssen wir von ihm lernen und immer wieder auf ihn schauen. Wie er mit Zachäus feiert, wie er über Jerusalem weint und wie er sich nicht zu schade ist, für andere schwach zu werden. Mein Leben soll zeigen, dass ich diesen Gott brauche und ich so anderen auf Augenhöhe begegnen kann. Wie schon beim ersten Mal habe ich nichts gelernt. Das haben wir gerade angeschaut. Und jetzt kommt eine Herausforderung, eine Einladung für die kommende Woche, von der ich, da bin ich ehrlich, noch nicht sicher bin, ob ich mich ihr selber stellen werde. Aber ich finde sie hilfreich, ich finde sie herausfordernd. Lasst uns sehen, was Gott mit uns vorhat. Die erste Herausforderung. Bitte Gott, dass er dir einen Menschen in deinem Umfeld zeigt und dir die Augen öffnet für diesen Menschen, damit du sehen kannst, welches Potenzial in ihm oder ihr steckt, ein Segen für andere zu sein. Vielleicht ist es die Person, an die wir vorhin gedacht haben, vielleicht ist es jemand anders. Aber lasst euch nochmal die Augen öffnen für einen Menschen, den ihr vielleicht schon lange kennt und blind geworden seid für bestimmte Bereiche in seinem Leben oder jemand, den ihr neu begegnet. Und das Zweite, trau dich, wag es, einem Menschen als unvollkommen zu begegnen, dich unvollkommen zu zeigen und damit deutlich zu machen, dass du auch von Gottes Gnade abhängig bist.